Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da war, der da ist und der da sein wird, Jesus Christus. Amen. Ja, den Bibeltext für die heutige Karfreitagspredigt, die haben wir ja schon in der Textlesung gehört. Vielen Dank, Sabine, fürs Vorlesen dieses langen Textes. Ich werde diesen Text jetzt nicht wiederholen. Es lohnt sich aber trotzdem, während der Predigt reinzuschauen in diesen Evangelientext. Ich nenne noch mal die Stelle, Matthäus-Evangelium, Kapitel 27, die Verse 33 bis 55, im hinteren Teil Seite 40 und 41 der ausliegenden Bibeln. Bevor wir uns das genauer anschauen, möchte ich noch mit uns beten. Himmlischer Vater, aus Liebe zu uns Menschen hast du deinen Sohn gesandt. Er hat unter uns gelebt und deine Barmherzigkeit verkündet. Mit offenen Armen ist er auf uns zugegangen und hat uns befreit aus unseren Sündenverstrickungen und uns in die Nachfolge hineingerufen. Jesus hat uns durch seinen Tod ewiges Leben gebracht. Herr, bitte lass uns dieses Geheimnis des Kreuzes immer tiefer begreifen. Amen. Verrat ist ein tiefer Vertrauensbruch. Es gibt Experten, die sich mit seelischem Schmerz beschäftigen und die sagen, man kann einem Menschen eigentlich nichts Schwierigeres zufügen, als ihn zu verraten. Besonders schlimm ist der Verrat dann, wenn sich Täter und Opfer nahestehen. Ich selbst, einige von euch wissen das, bin in der Nähe von Dresden, in der ehemaligen DDR, aufgewachsen. Also die Älteren unter uns wissen noch, was die DDR ist. Und habe dort in der Sächsischen Schweiz eine sehr schöne Kindheit verlebt. Und mein Vater ist dann 1979 sozusagen fluchtartig verschwunden. Er ist, hat die Deutsche Demokratische Republik verlassen. Und es gab damals die Möglichkeit, einen sogenannten Ausreiseantrag zu stellen im Sinne einer Familienzusammenführung. Das haben wir auch gemacht. Und wir haben dann 2 Jahre warten müssen auf eine Antwort. Und wenn man so einen Ausreiseantrag genehmigt bekommt, musste man innerhalb von 7 Tagen das Land verlassen. Nach 2 Jahren kam die Genehmigung und wir haben uns riesig gefreut. Und ich habe dann mit meinen engsten Freunden eine Abschiedsparty gefeiert. Und am nächsten Morgen kam meine Mutti weinend nach Hause und erklärte mir, Ron, die Genehmigung wurde zurückgezogen. Du hast dich gestern Abend lustig gemacht über die DDR. Einer meiner besten Freunde hat für die Staatssicherheit gearbeitet und mich verraten. Das ist relativ harmlos, so ein Verrat. Ich habe es also gut verkraftet. Ich kann mir auch gut vorstellen, wie er da hinein verwickelt worden ist. In der heutigen Predigt befassen wir uns mit dem schlimmsten Verrat, den es jemals gegeben hat. Ein Mensch, der nie ein Gesetz gebrochen hatte, wird zu einem grausamen Verbrechertod verurteilt. Wir können das auch so sagen: Der gerechteste Mensch, der je gelebt hat, wird in dem ungerechtesten Prozess, den es je gegeben hat, verurteilt und auf brutalste Weise hingerichtet. Es ist bemerkenswert, dass Matthäus, der Verfasser des Evangeliums, mit dem wir uns heute beschäftigen, gar keinen Wert auf die körperlichen Qualen von Jesus legt. Also er konzentriert sich auf andere Dinge. Alles, was er über die leiblichen Folterungen aussagt, ist zusammengefasst, nachdem sie ihn gekreuzigt hatten. Matthäus lenkt die Aufmerksamkeit seiner Hörer und Leser vor allem auf das Umfeld und auf die Worte, die Jesus dann vor seinem Tod am Kreuz herausgeschrien hat: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Wir gehen zunächst mal in den Prozess und mit in diese Kreuzigung hinein. Dann hören wir auf die Worte, die Jesus herausgerufen hat. Und schließlich denken wir noch darüber nach, was das mit uns zu tun hat, warum Jesus gestorben ist. Also wir beginnen mit dem ersten Punkt, der Prozess und die Kreuzigung. Jesus erreicht zum Passafest Jerusalem, die goldene Hauptstadt. Das Passafest, das wisst ihr, erinnert an den Auszug von Ägypten, an den Auszug aus der Gefangenschaft. Die Leute, die in Jesus einen Befreier sahen, denken, endlich erreicht der König seine Heimat und wird seine Herrschaft antreten, Hosianna. Doch Jesus kommt gar nicht als ein politischer Herrscher, nicht auf einem Pferd, sondern auf einem Esel reitet er nach Jerusalem. Jesus kommt nicht als Eroberer, sondern als Friedensstifter. Er wird trotzdem verhaftet, er wird verhört und schließlich zum Tode verurteilt. Das Todesurteil, das muss man wissen, durften damals nur die römischen Statthalter vollziehen lassen. Und so landete Jesus vor Pilatus. Und als Statthalter hat er herausgefunden, Jesus ist eigentlich unschuldig. Ich kann bei ihm keine Verfehlungen finden. Aber er gibt schließlich dem Drängen der Volksmassen nach. Und als Pilatus fragt, was soll ich mit diesem Mann, mit diesem Jesus machen, fordert das Volk, kreuzige ihn. Und unter dem Volk, das zunächst mal gejubelt hat, als Jesus nach Jerusalem einzog, sind nicht wenige, die auf einmal ganz geschockt reagiert haben. Jesus ist plötzlich nicht mehr der attraktive Held. Die Soldaten hatten ihn gefoltert. Er ist gezeichnet durch blutende Wunden. Er trägt eine Dornenkrone. So sieht kein sieghafter König aus. Und so bringen sie Jesus schließlich nach Golgatha, was übersetzt bedeutet Schädelstätte. Das ist ein Hügel außerhalb der Stadt von Jerusalem. Und dort finden die Vollstreckungen der Todesurteile statt für all die Leute, die als Verbrecher, als schlimme Verbrecher verurteilt worden sind. Dass Jesus dort bald sterben wird, bedeutet einmal, dass er zu den Verfluchten gehört. Er wird zu den schlimmsten Verbrechern gerechnet, die es überhaupt gegeben hat. Und dass Jesus dort bald sterben wird, bedeutet auch, dass er als stellvertretendes Sühneopfer sein Leben hingibt. Wenn wir das 13. Kapitel aus dem Hebräerbrief aufschlagen, müsst ihr jetzt nicht machen, aber ihr könnt es gern zu Hause nachlesen, dann werdet ihr das herauslesen. Dort wird davon gesprochen, dass die Opfertiere außerhalb im Lager, außerhalb des Lagers verbrannt wurden. Und dann heißt es in Vers 12, Kapitel 13, darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, Blut steht für Leben, gelitten draußen vor dem Tor. So wie die Opfertiere aus dem Lager gebracht wurden, so ist Jesus aus der Stadt gebracht worden und dort gestorben. Sie nageln den Menschensohn ans Kreuz und sie verlosen seine Kleidung. Und hier finden wir einen ersten Bezug zum Psalm 22, in dem die Soldaten die Kleider verlosen und verteilen, erfüllt sich eine Prophetie dieses Psalms. In Vers 37 im Matthäusevangelium lesen wir dann weiter und oben über sein Haupt setzen sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes: Dies ist Jesus, König der Juden. Was soll das bedeuten? Nun, dieses Bekenntnis soll die Juden verhöhnen und ihnen Angst machen. Ganz im Sinne, legt euch nicht mit Rom an, dort ist die ewige Stadt, Dort ist der wahre König, nicht hier in Jerusalem. Doch genau in dem Ereignis, wo das Böse zu triumphieren scheint, wird offenbar, dass der Herr aller Herren die Weltgeschichte lenkt. Denn tatsächlich ist Jesus nicht nur der König der Juden, er ist der König aller Könige. Jesus regiert vom Kreuz aus. Es sind viele Menschen gekommen, um sich das Spektakel anzuschauen. Wenn man auf der richtigen Seite steht, das kennen wir, dann fällt es einem leicht zu spotten und zu lästern. Drei Männer, Jesus und die beiden Räuber, stehen im Todeskampf und die Menge lacht und spottet. Du, Jesus, du wolltest doch den Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder aufrichten. Hilf dir selbst, wenn du der Sohn Gottes bist. Hinter dem Gelächter des Volkes und hinter dem Spott verbirgt sich ein, ich möchte es mal so nennen, ein dämonisches Flüstern. Schon in der Wüste hatte Satan versucht, Jesus davon abzubringen, den Willen des Vaters zu tun. Und hier versucht er es wieder. Er will Jesus davon abhalten, diesen bitteren Kelch zu trinken. Und stellen wir uns nur mal kurz vor, was es bedeuten würde, wenn Jesus auf dieses Flüstern gehört hätte. Auch die religiöse Elite ist dabei. Der hat anderen geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er vom Kreuz herabsteigt, dann wollen wir ihm glauben. Dieser Mensch hat Gott vertraut. Nun gut, wenn Gott ihn liebt, dann wird er ihn aus seiner Not erretten. Und schließlich sind dann noch die Räuber links und rechts. Und sogar sie lästern über Jesus. Hier wird darüber nichts gesagt, aber im Lukas-Evangelium lesen wir, dass einer dieser Räuber seine Meinung dann noch geändert hat. Er hat umgedacht und er hat Jesus verteidigt. Ein großes Spektakel. Viele machen mit. Priester, Schriftgelehrte, Soldaten und das Volk ergötzen sich an der Hinrichtung 3 Menschen. Und einer von ihnen ist unschuldig. Die Jüngerinnen werden noch erwähnt. Sie waren auch dabei. Sie jubelten nicht mit dem Volk. Sie haben sich etwas zurückgezogen, wahrscheinlich sehr besorgt und verzweifelt. Sie haben sich das Drama von ferne angeschaut. Das lesen wir in Vers 55. Aber wo sind die Jünger? Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas und all die anderen. Matthäus schweigt sich aus, er sagt nichts, aber wieder erwähnt Lukas, dass sie sich immerhin in der Nähe der Frauen aufgehalten haben. Sie waren weggelaufen vor Angst. Sie haben ihren Rabbi im Stich gelassen. In der schwersten Stunde war Jesus allein verraten. Erinnern wir uns an das Bekenntnis des Petrus. Herr, ich bin bereit, mit dir in das Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus hatte schon beim letzten Abendmahl angekündigt, heute Nacht werdet ihr euch von mir abwenden, denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe werden sich zerstreuen. Das alles ist schwer auszuhalten, was Jesus hier durchmacht, aber es kommt noch schlimmer. Matthäus erzählt ab Vers 45, von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das Land bis hin zur 9. Stunde. Nach unserer Zeit ist das von 12 Uhr mittags bis 15 Uhr. Es handelt sich um eine übernatürliche Finsternis. Das Passafest findet bei Vollmond statt. Es kann keine Finsternis gewesen sein. Was soll uns diese Dunkelheit sagen? Nun, Finsternis gab es zum Beispiel bei der 9. Plage, beim Auszug aus Ägypten. Die alttestamentlichen Propheten berichten von Finsternis als einem Gerichtshandeln Gottes. Zum Beispiel der Prophet Amos im 8. Kapitel erklärt, dass sozusagen mittags die Sonne verschwinden wird. Fast scheint es so, als ob die Dunkelheit den 1. Schöpfungstag rückgängig machen möchte. als ob es Gott gereute, diese wunderbare Welt überhaupt erschaffen zu haben. Wahrscheinlicher ist ein anderer Gedanke. Mit der Kreuzigung ist die Mitte der Heilsgeschichte erreicht. Gott fängt noch einmal von vorne an. Mit der Kreuzigung, so könnte man sagen, startet die Neuschöpfung der Welt. Tatsächlich beschreibt die Bibel Jesus als den zweiten Adam, der die zerbrochenen Beziehungen zwischen Menschen, das gebrochene Verhältnis zur Schöpfung, das zerbrochene Verhältnis zu Gott wiederherstellt. Während der erste Adam versagt hat, lebte Jesus ein vollkommenes Leben und überwand all diese Versuchungen. Er erfüllte die Rolle des ersten Adam unter viel schwierigeren Bedingungen. Und er hat die Konsequenzen getragen, die wir der Schuld von Adam zu verdanken haben, die Sünde. Er eröffnet den Weg für einen Neuanfang. Noch etwas ist wichtig. Das ist bei modernen Theologen eher unbeliebt, aber wir kommen daran nicht vorbei. Es deutet vieles darauf hin, dass die Dunkelheit auch den Zorn Gottes repräsentiert. Den Zorn über Israel, weil es den wahren König verworfen hat. Den Zorn über die Sünde der Welt, die ein großes Verderben gebracht hat. Ja, sogar den Zorn Gottes über meine und deine Sünde und Gottvergessenheit. 3 Stunden dauert die Finsternis und so lange musste Jesus unvorstellbare Qualen erleiden. Und dann um 3 Uhr nachmittags, also zu der Stunde, in der die Passalämmer geschlachtet wurden, ruft er laut: Eli, Eli, Lama, Asabtani, das ist aramäisch und heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Leute, so lesen wir, denken, er ruft um Hilfe. Warum? Weil das aramäische Eli sehr schnell zu verwechseln ist mit Elia. Und die Juden schreiben dem Propheten Elia eine große Rolle in der Zeitenwende zu. Sie denken, er verlangt nach Elia. Schauen wir mal, ob er erscheint und ihm hilft. Wir als Leser und Hörer des Evangeliums, wir wissen, dass etwas anderes hinter diesem Schrei stecken muss. Aber was? Ist Jesus verzweifelt? Sind die leiblichen Qualen so unerträglich? Kann er den Schmerz nur so ausdrücken? Ja, und doch gehört noch viel mehr dazu. Und hier landen wir ein zweites Mal bei dem Psalm 22. Jesus zitiert in seinem Schrei den ersten Vers dieses Psalms, den David gedichtet hat. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt. In vielen Psalmen, die Jesus gedichtet hat, verarbeitet er als König eigene Erfahrungen, zum Beispiel die Verfolgung durch Saul oder seinen Ehebruch. Aber ist das auch bei diesem Psalm der Fall? Hören wir mal auf einige Ausschnitte aus dem Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und du legst mich in den Staub des Todes. Sie haben meine Hände und meine Füße durchbohrt. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Wird hier beschrieben, was David mal erlebt hat? Zumindest nicht im Neuen Testament wird das so geschildert. Alttestamentler sagen uns, dass es in diesem Psalm gar nicht um Verzweiflung wegen einer Krankheit oder wegen Verfolgung geht. Es geht um die Klage im Angesicht einer Hinrichtung. Und manches deutet sogar auf eine Kreuzigung hin, die damals noch gar nicht verbreitet war. Ich bin mir sicher, ihr habt diesen Psalm 22 alle schon studiert. Ich weiß nicht, wie oft in eurem Leben. Wie versteht ihr denn das Eingehende vorzusingen nach der Weise Hirschkuh in der Morgenröte? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Geht es da nur um eine Melodie? Ich bin selber mit dieser Frage groß geworden und erst bei Martin Luther fündig geworden. In dem Bild geht es um Feinde, die jemanden umstellt haben, so wie die Jäger einen Hirsch umstellen, der schon von Pfeilen durchbohrt ist und verblutet. Und der Targum, das ist eine aramäische Übersetzung des Alten Testaments, mit Kommentar, geht sogar so weit, dass sie sagen, es handelt sich hier um eine morgendliche Opfergabe eines Lammes. Um es kurz zu machen, David kündigt im Psalm 22 prophetisch das Leiden von Jesus auf Golgatha an. Und die letzten Worte von Jesus sagen uns, ich bin der, von dem David geschrieben hat. Ich bin der gekreuzigte König, der von seinem Volk verworfen wurde. Ich sterbe wie ein Verbrecher am Fluchholz und die Menschen spotten über mich. Was aber genau bedeuten inhaltlich die Worte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Vers 51 hilft uns, das zu verstehen. Als Jesus stirbt, zerreißt im Tempel der Vorhang von oben nach unten. Und dieser Vorhang, der trennt das Allerheiligste von allen anderen Bereichen im Tempel. Und jetzt können wir vermuten, dass Gott sich verärgert aus dem Allerheiligsten zurückgezogen hat. Aber das Neue Testament lässt diese Deutung gar nicht zu. Im Gegenteil, der zerrissene Vorhang steht nicht für den Rückzug Gottes, sondern dafür, dass Gott sich uns Menschen zuwendet. Eigentlich war der Vorhang dafür da, den Zugang zu Gottes Gegenwart zu beschränken. Nur der hohe Priester durfte einmal im Jahr in das Allerheiligste mit einem Opfer betreten, um die Sünde Israels zu sühnen. Gott ist so heilig, dass es für Sünder in seiner Nähe gefährlich werden kann. Ich habe das mal im Unterricht erwähnt. Da schauten mich einige junge Leute entsetzt an und fragten, ja, ist das denn wirklich so? Ist Gott denn nicht die reine Liebe? Ich habe dann mit ihnen das zweite Mosebuch aufgeschlagen, wo zum Beispiel Gott zu Mose sagt, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Oder kurze Zeit später heißt es, denn der Herr, dein Gott, ist wie ein verzehrendes Feuer, ein eifernder oder ein eifersüchtiger Gott. Außerbiblische Quellen deuten darauf hin, dass die Juden an dem hohen Priester, wenn er einmal im Jahr in das Allerheiligste hineingegangen ist, ein Seil befestigt haben. Man war sich nicht sicher, ob der Priester lebend aus dem Allerheiligsten wieder herauskommt. Und für den Notfall wollte man eine Möglichkeit haben, um ihn rauszuziehen. Tatsächlich erklärte Gott dem Mose zum großen Versöhnungstag, dass der Bruder des Mose, Aaron, nicht allzu oft in das Allerheiligste gehen soll, damit er nicht sterbe, denn Gott ist dort gegenwärtig. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt. Müssen wir wirklich verstehen, wenn wir das Kreuz verstehen wollen, das Sühnopfer des Hohepriester, das konnte die Menschen nicht für immer vom Zorn Gottes retten. Die Sünde wurde immer nur für eine bestimmte Zeit gesühnt, deshalb mussten immer wieder neue Opfer gebracht werden. Und dass nun im Tempel dieser Vorhang von oben nach unten zerreißt, bedeutet, dass Gott ein für alle Mal das hinweggenommen hat, was uns Menschen von ihm trennt. Jesus bietet sich selbst als das Sühnopfer an. Er sühnt vollständig, ein für alle Mal, Besonders der Hebräerbrief, Kapitel 10, macht das deutlich. Da wird davon geschrieben, dass in der alttestamentlichen Ordnung immer wieder neue Opfer gebracht werden mussten, die die Sünde letztlich doch nicht hinwegnehmen können. Und Christus hat dann als einziges Opfer, sich selbst als einziges Opfer für alle Sünden hingegeben. Und damit ist der Weg frei zu Gott, frei von Schuld. Soweit ist das für uns, hoffe ich, klar. Aber wir müssen noch ein Stück tiefer einsteigen. Was genau meint Jesus, wenn er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir wissen doch irgendwie, der Sohn, der Heilige Geist, der Vater, das ist doch alles, gehört doch alles zu Gott. Das sind drei Personen, die Gott sind. Wie kann der Vater den Sohn verlassen? Der Schmerz, der hier zum Ausdruck kommt, der hat etwas zu tun mit dem unendlichen Leid, das Jesus auf sich genommen hat. Gott muss, weil er heilig ist, die Gottlosigkeit richten. Und die Folge ist, dass Menschen, die unter dem Zorn Gottes stehen, eines Tages auf eine liebevolle Abwendung von Gott zusteuern. Gott wird sich sozusagen nicht mehr liebevoll zuwenden. Das wird im 2. Thessalonikerbrief geschrieben, dass die Menschen, die dem Evangelium nicht gehorsam werden, die werden einen Tag der Vergeltung erleben. Und indem Jesus die Sünde der Welt auf sich nimmt, erlebt er genau diese angekündigte Gottesferne, das Gericht des Vaters über die Sünde. Obwohl er selbst nie gesündigt hat, trifft ihn die Gottverlassenheit. Er, der immer mit dem Vater in einer wunderbaren Harmonie und Gemeinschaft war, durchlebt am Kreuz einsam die Hölle. Der Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen, hat aber nicht nur etwas mit der Gottesferne zu tun, sondern es ist auch ein Zeugnis dafür, dass Jesus am Kreuz vollkommen gehorsam ist. Der Sohn spürt den Verlust der väterlichen Liebe. Und trotzdem tut er genau das, was der Vater von ihm erwartet. Ein englischer Puritaner, Richard Sipps, hat dazu einmal gesagt, Jesus ist nie gehorsamer gewesen als in dem Moment, als er ausgesprochen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In der schwersten Stunde tut er genau das, was der Vater von ihm möchte. Das, was da am Kreuz passiert, haben einige als einen doppelten Tausch bezeichnet. Jesus nimmt die Sünde der Menschheit auf sich. Er erleidet passiv die Gottesferne. Das ist der erste Tausch. Und Jesus ist zugleich bis zum letzten gehorsam und erwirbt so die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Er war vollkommen gerecht. Und er beschenkt die mit seiner Gerechtigkeit, die ihm vertrauen. Das ist der zweite Tausch. Ein Bibelvers, wo das beschrieben wird, ist 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Hier haben wir beide Aspekte. Jesus trägt unsere Sünde. Aber er ist zugleich Gottes schenkende Gerechtigkeit. Menschen, die an Jesus glauben, dürfen deshalb mit Freimut in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes hineingehen. Ihnen ist nicht nur der Makel genommen, weil Christus für sie durch das Gericht gegangen ist, sie sind auch mit der vollkommenen Gerechtigkeit des Menschensohnes beschenkt und so angenehm vor Gott. Schauen wir uns noch den Rest des Textes an. Das zweite und dritte Zeichen, also Erdbeben und Auferweckung einiger Heiliger. Das ist schnell erklärt, zumindest wenn es nach mir geht. Das Erdbeben erinnert an die Erschütterung am Sinai, als der Herr das Gesetz gegeben hat. Es gab ein Erdbeben und Mose rief aus, ich zittere vor Furcht. Und so wie das Gesetz mit einem Erdbeben gekommen ist, so kommt auch die rettende Gnade mit einem Erdbeben. Die Erde bebte und die Felsen spalteten sich, denn der Tod Jesu stellt die Welt auf den Kopf. Eine neue Zeitrechnung beginnt. Die auferstandenen Heiligen stehen dafür, dass der Tod Jesu die Tür zum ewigen Leben geöffnet hat. Quasi zeichenhaft wird die Zukunft vorweggenommen, um den Zusammenhang zu verdeutlichen. Die Kreuzigung Jesu wird die Auferstehung der Heiligen bringen, also die Auferstehung derer, die an Jesus festhalten. Jahrhundertelang ehrten die Menschen die Heiligen damit, indem sie an die Gräber gegangen sind. Jesus ehrt die Heiligen, indem sie auferweckt werden. Die Auferweckung oder Auferstehung nimmt bildhaft die kommende Auferweckung der Toten vorweg. Ich komme zum Schluss. Jesus hat den größten Verrat der Weltgeschichte erlitten. Der einzige gerechte Mensch, der je gelebt hat, wird in dem ungerechtesten Prozess, den es je gegeben hat, verurteilt und auf unvorstellbar barbarische Weise hingerichtet. Und da stellt sich doch die Frage, ja, warum ist das passiert? Warum hat der Vater den Sohn gesandt? Warum hat der Sohn freiwillig die Herrlichkeit beim Vater verlassen? Ist Mensch geworden, hat unter uns gelebt und das Gericht über die Gottlosigkeit auf sich genommen. Warum ist das Lamm Gottes oder warum hat das Lamm Gottes die Sünde der Welt getragen? Die kurze Antwort lautet: aus Liebe, deinetwegen. Ich zitiere mal aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Verse 10 bis 11. Da wird es wunderbar zusammengefasst. Und Gottes Liebe kam zu uns und ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Jesus hat all das Unrecht, die Sünde, die Gottverlassenheit auf sich genommen, weil er dich liebt. Jesus starb für dich. Durch sein Leiden und seinen Gehorsam hat der Vater dich mit sich selbst versöhnt. Deine Rebellion gegen Gott, die ist vorbei. Du kannst jetzt Kind des himmlischen Vaters sein. Der Schuldschein oder den Schuldschein, der auf deinen Namen ausgestellt war und dessen Inhalt dich angeklagt hat, den hat Gott ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Mehr noch, du bist beschenkt mit einer Gerechtigkeit, die Jesus für dich erworben hat. Du bist nicht nur begnadigt, sondern Jesus hat dir Versöhnung geschenkt. Er hat dir Frieden gegeben. Er hat dir Ruhe gebracht. Ich wünsche uns Gotteskindern, dass wir täglich darüber staunen und dass wir unseren Herrn dafür anbeten. Wenn wir diese Liebe verstanden haben, dann kann es für uns nichts Wichtigeres geben als Jesus. Dann ist Jesus unser Leben und dann richten wir unsere Entscheidungen am Reich Gottes aus. Wer diese Liebe geschmeckt hat, der kann Gott keinen kalten Gottesdienst mehr leisten. Und was ist mit denen, die noch ohne Jesus leben, die ihm noch nicht vertrauen können? Vielleicht bist du heute hier aus Neugier oder du bist auf der Suche oder du bist hier, weil dich jemand mit hergeschleppt hat. Und das ist schon mal sehr viel wert, denn die meisten Menschen heute gehen Gottesdiensten aus dem Weg. Sie vermissen Gott gar nicht mehr. Die Trauerarbeit ist abgeschlossen. Sie wollen gar nichts mehr mit Ostern zu tun haben. Aber Ostern ist so wichtig. Ostern zeigt uns nämlich, dass wir erlösungsbedürftig sind. Und es zeigt uns auch, dass Gott selber die Erlösung schaffen muss. Der Vorhang ist von oben nach unten zerrissen. Wir können uns nicht durch gute Werke zu Gott hocharbeiten. Gott selbst macht den Weg frei und kommt zu uns. Und wenn du das noch nicht glauben kannst, was am Kreuz geschehen ist, dann lade ich dich ein, den Ruf Gottes zu hören. Er wendet sich dir zu. Er hat den Vorhang zerrissen, von oben nach unten, damit du zu Jesus kommen kannst. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Kehre um. Glaube an das Evangelium. Amen. O Vater, wir danken dir, dass du deinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hast, um uns durch ihn das Leben, das ewige Leben zu schenken. Wir waren verloren. Wir haben von dir weggelebt. Aber du hast uns nicht aufgegeben, sondern du hast uns gesucht und du hast uns gefunden. Und du hast uns Vergebung, Versöhnung und Frieden mit dir gebracht. Danke, Herr, dass wir das glauben dürfen. Wir loben und preisen dich für deine Liebe. Und wir wollen auch bitten für jene, die noch auf der Suche sind und zweifeln. Lass sie sehen, dass das Reich Gottes nahe ist und dass sie Jesus vertrauen können. Amen.